Manchmal kommen wir uns auch so wie der graue Esel vor, nicht wahr? Dass wir sagen, na ja, wir gefallen uns selbst auch nicht. Wir sind uns nicht schön genug, wir sind nicht talentiert genug, die anderen singen besser. Wenn ich den Magdiel angucke, wie er so virtuös mit seinen Fingern über die Tastatur fliegt und diese kubanischen Rhythmen da hergibt irgendwo. Oh, gerade ich in Entzückung, aber ich kann das nicht. Ich kann zwar ein paar Akkorde spielen, aber die hört sich keiner an. Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir es nicht packen, dass wir zu wenig Begabung haben, in vielerlei Hinsicht. Auch in der Gemeinde fühlen uns manchmal, na ja, die anderen, die können das besser und ich kann es nicht. Heute machen wir weiter mit den Jüngern Jesu. Okay, diese Serie. Wir haben angefangen mit Johannes und haben gesagt, ja, diese Biografien, diese Menschen, die sind nicht in der Bibel einfach so, sondern die sind da, damit wir von ihnen lernen, jeder Einzelne. Und haben bei Johannes gesagt, ja, er war ein Jünger, tatsächlich ein Nachfolger Jesu, aber am Anfang war er auch so ein grauer Esel, wenn ich das so aussprechen darf. Ne? Einer, der aufgewachsen ist unter schwierigen Umständen, ne, und sich entwickelt hat zu einem Menschen mit Gewaltpotenzial, wo der Jesus sagt, die Söhne des Donners. Ne? So. Aber dann mit Jesus wurde er verändert und wurde zu einem Apostel der Liebe. Und sein Mund ist voller Liebe. Über 100 Mal erwähnt er die Liebe in seinen Schriften im Neuen Testament. Das ist 6-mal so viel wie andere Evangelisten. Gott kann uns verändern. Gott kann unser Leben völlig verändern. Er kann uns auch Gaben schenken, die wir nötig haben. Er möchte uns auch führen. Und das lernen wir eben von diesen Jüngern, die ja alle so ein Stück grau waren zu Beginn. Und heute ist der Andreas. Er gehört zu der Gruppe der 4. Na, wir sehen die 12 Apostel geteilt in 3 Gruppen in etwa im biblischen Text. Wir haben die Listen in den Evangelien, auch in der Apostelgeschichte. Und die ersten 4, der Petrus und der Johannes und der Andreas, beziehungsweise Jakobus und der Andreas, wenn wir die Reihenfolge behalten wollen. Die Ordnung damals war ganz wichtig, weil man daraus auch herauslesen könnte, wer so besonders begabt war und wer so eine leitende Figur war und wer eben weniger. Bevor wir aber einsteigen in 3 Texte, in denen er überhaupt erwähnt wird in der Bibel, würde ich gerne noch grundsätzlich etwas sagen zu unserem Thema. Wir reden ja über Jünger und Jüngerschaft. Und da meint Dieterich Bonhoeffer, der darüber auch ein ganz tolles Buch geschrieben hat über die Nachfolge, und er meint, es gibt keine christliche Existenz außer als Jünger. Das ist ein ganz hartes Wort. Es gibt keine christliche Existenz außerhalb der Jüngerschaft, des Jüngerseins. Das heißt, ist man Jünger und Nachfolger Jesu, ist man Christ. Ist man kein Nachfolger im vollen Sinne des Wortes, was ist man dann? Ich sage ein Gemeindeglied. Und ich habe auch letztens den Russell Burrell zitiert, der sagt, die Tragödie des modernen Adventismus besteht darin, dass wir Gemeinden voller Gemeindeglieder gegründet haben, die keine Jünger geworden sind. Und was sind die Jünger? Das sind Menschen, die sich nicht nur der Kirche anschließen, sondern die und ihre Sünden vergeben haben, sondern sie werden in der Taufe auch gesalbt für den Dienst, entdecken ihre Gaben neu, haben ihren Platz des Dienens und tragen dem Wachstum des Reiches Gottes auf dieser Welt bei. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, haben wir gesagt. Ein Gemeindeglied, der glaubt, oder sie ist getauft, die Sünden vergeben, ist ein Teil der Gemeinde, man ist da, aber das ist nicht alles. Das ist der Anfang. Und Gott möchte uns da führen, weil er uns erlöst hat, möchte er, dass wir auch fruchtbar sind. Er hat für uns auch, für unser Leben einen Sinn und eine Aufgabe. Und jetzt ist die Frage, was hat der Andreas für eine Aufgabe gehabt? Bei Johannes wurden wir bewusst, dass ein Merkmal der Jüngerschaft ist, aus dem Johannesbrief, ne, wo er sagt, dass wir untereinander Liebe pflegen und praktizieren sollen. Danach wird die Welt erkennen, dass wir was? Dass wir Jünger sind. Dass wir Jünger sind. Das ist das Prinzip vom letzten Mal gesehen. Das heißt, eine Jüngerschaft, die Schar der Jünger, die haben starke Beziehungen, Liebe zueinander. Und jetzt kommt's beim Andreas. Was ist bei ihm so typisch? Was lernen wir heute von Andreas? Andreas wird in den Evangelien 12-mal und einmal in der Apostelgeschichte erwähnt. Und wenn ihr euch versucht zu erinnern, in welchem Zusammenhang wird er erwähnt, was hat er denn geleistet? Da müssten wir sagen, naja, sein Bruder Petrus, da kommen wir schon auf Ideen, weil er ist immer dabei, wenn große Dinge passieren. Auch er selbst war einer, der auf dem Wasser laufen konnte. Das hat keiner in der Geschichte der Menschheit geschafft. Andreas dagegen, was macht er? Nichts. Gar nichts. Er ist da. Er ist aufgelistet, meistens auf diesem vierten Platz. Der Reihenfolge nach. Der Judas ist der Letzte. Diese Reihenordnung hat einen Sinn. Ich will sie jetzt nicht besonders, aber das kennen wir ja. Ne? Nichts. Er ist da. Würde man sagen, nichts. Fast nichts. Dennoch, der Grundgedanke, den wir heute unterstreichen wollen bei Andreas, ist ein folgender. Andreas, er hat eine kleine Gabe gehabt und die reichte aus, um die Welt zu verändern. Er hat nämlich als Jünger Jünger gemacht. Jünger machen immer Jünger. Zum einen pflegen sie Liebe untereinander und zum anderen haben Sie diese innere Motivation, da braucht nicht ein Prediger zu kommen und zu sagen, du, hast du letzte Woche Jünger gemacht? Nein, das ist in der DNA drin. Wer mit Jesus geht und Jünger ist, der macht Jünger. Punkt. Das ist natürlich. Dann weichen wir davon ab und lernen. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes, wir lernen wieder auch, diese Identität zu haben. Da beim Jüngersein geht es nicht darum, dass ich mich nur frage, was mache ich denn jetzt? Was habe ich denn gestern gemacht? Sondern die Frage ist nach dem Sein. Bin ich eigentlich ein Nachfolger Jesu? Ohne Reserve, ohne irgendwie Hintergedanken, mit vollem Herzen, voll dabei. Der Andreas. Wir haben drei Bibeltexte, die etwas mit ihm zu tun haben. So, jetzt habe ich meinen Text geschlossen, aber ich brauche ihn doch. Drei Bibeltexte, die nehmen wir ganz kurz. Wir werden sie jetzt nicht auslegen, sondern wir werden versuchen, nur kurz zu sehen, was ist die Rolle von Andreas in diesen Situationen, damit wir von ihm lernen. Und das ist es dann, ja. Der Andreas war im Prinzip einer, der gar nicht irgendwie auffällig war und auffallend. Er war nicht der Erste. Er war nicht rhetorisch irgendwie begabt und ein großer Redner, der halt Massen begeistern konnte. Er war anscheinend auch kein Leader, hinter dem dann Menschen nachgelaufen sind. Er hat sich auch nicht darum bemüht. Aber was war Andreas? Andreas spielte die zweite Geige. Und ihr kennt diese bekannte Illustration, als ein Dirigent eines Symphonieorchesters gefragt wurde, wo er denn dieses große Orchester überhaupt herbekommt und für welche Instrumente es am schwierigsten ist, gute Musiker zu bekommen. Und seine Antwort war so, ganz, ganz prompt, die zweite Geige. Warum die zweite Geige? Ja, meinte der Dirigent, Anwärter für die erste Geige gibt es viele. Aber die zweite Geige möchte keiner spielen. Ich weiß nicht, ob dem so ganz ist, aber es ist ein Fakt im Leben. Die ersten Plätze wollen viele. Angesehen zu sein, vorne zu sein, zu leiten, gesehen zu werden, das ist so in unserer Natur, menschlichen, sündhaften vielleicht. Aber die zweite Geige zu spielen, irgendwo im Hintergrund zu wirken, unsichtbar zu sein, aber dennoch, wir werden sehen, Andreas, obwohl er halt zurückhaltend war und gar nicht so sichtbar, hat er Entscheidendes beigetragen. Und so, die erste Situation ist Johannes 1, da sehen wir den Andreas in seiner ersten Rolle. Er ist der Erstberufene, so wird er auch genannt. Als Erster ist er mit Jesus in Kontakt gekommen und die Situation spielt sich ab nach der Taufe Jesu. Steht Andreas und mit Johannes, ja. Und Johannes der Täufer, er sagt, das siehe das Lamm Gottes, als Jesus noch einmal vorbeigeht. Und diese beiden Jünger, einer von ihnen ist Johannes, der andere ist Andreas, hören das und sie gehen Jesus nach und fragen ihn in dem Text, Jesus, wo wohnst du? Ja, ich brauche ein bisschen Zeit, um meinen Text aufzuschlagen. Ich versuche das jetzt mal so zu reproduzieren. Es geht halt nicht. Ich habe keine Internetverbindung. Aber ihr hört mich auch so, okay? Ich werde es halt so wiedergeben. Und Jesus sagt, komm und sieh. Und sie sind gegangen mit ihm. Und sie sind bei ihm geblieben. Wo waren sie denn? Wissen wir nicht so genau. Aber es scheint, dass Jesus in Kapernaum eine Wohnung, ein Zimmer hatte. Es könnte sein, dass gerade bei Petrus und Andreas im Haus das gewesen sein könnte. Andreas und Petrus waren ja Brüder. Sie werden in den biblischen Texten erwähnt als Leute, ja, die Fischer waren, die recht für diese Zeit auch wohlhabend waren, die in zwei Orten ihren Sitz hatten, vermutlich einer davon war Kapernaum. Und Andreas hatte auch einen griechischen Namen. Andros ist der Mann, mannhaft irgendwie sowas, Andreas. Und er kommt und er bleibt mit Jesus zusammen mit Johannes an diesem Nachmittag. Und da wird sein Leben verändert. Da bekommt er eine neue Perspektive. Und wie sieht diese neue Perspektive aus? Und er rennt nach Hause und dann, oder waren sie schon in seinem Haus? Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht er zu Petrus und sagt, Petrus, wir haben den Messias gefunden. den Messias gefunden. Und er nimmt Petrus und er führt ihn zu Jesus. Ich habe den Überschrift für diese kleine Überlegung gegeben. Eins ist mehr als 3000. Das stimmt mathematisch nicht. Eins ist nicht mehr als 3000. Aber bei Gott geht die Rechnung auf. Weil schaut mal, viele sagen, ja, der Andreas, der ist unsichtbar. Der Petrus, der hat 3000 Menschen durch seine Predigt zu Pfingsten, sind 3000 Menschen zu Gott gekommen, wurden getauft. Und der Andreas? Keinen. Ja, wer hat denn Petrus zu Jesus geführt? Andreas. Und so merkt man, dass dieser Zurückhaltende, Unsichtbare, aber mit dieser Gabe Menschen zu Jesus führen, Jünger machen, in seinem Sinne war nicht, ich predige vor 100. Ich mach irgendwie halt eine Online-Geschichte und es werden Tausende von Menschen bekehrt. Ich mache Jesus heute. Das ist eigentlich kein Programm von Andreas. Andreas' Programm ist, einen Menschen zu Jesus führen. Vielleicht kann er nicht erklären, vielleicht kann er nicht argumentieren, aber was er kann, einladen, komm doch mit, ich habe den Messias gefunden. Und alles andere ist die Sache von Jesus, vom Evangelium. Das reicht völlig aus. Ist das etwas, was jeder von uns kann? Ich glaube ja. Predigen kann immer nur einer. Oder zwei, oder was weiß ich. Aber das kann jeder. Jünger machen, indem ich Menschen zu Jesus einlade, ganz einfach. Wenn jeder von uns nur einen Menschen zu Gott bringen würde. Wow. Aber das ist die Herausforderung des Jüngerseins. Ist das realistisch? Wenn ich sagen würde, Gott erwartet von dir, dass du 100 Menschen zu Jesus bringst. Ich weiß es nicht. Aber eine Person. Es kann dein Kind sein. Es kann dein Partner sein, den du ermutigst. Eine Person. Du brauchst gar nicht überzeugen. Nimm sie mit. Bring sie dort, wo Jesus ist, wo man über Jesus redet, wo man mit Jesus spricht. Ganz einfach. Ein Freund, ein Nachbar, ein Kollege, was auch immer. Das war Andreas Business. Ganz einfach. Wenn du sagst, na ja, das ist doch nicht allgemein, dann müssen wir zur Apostelgeschichte 6 gehen. Und die ersten Verse, da ist die Speisung der 6000. Okay. Sie sind Jesus nachgelaufen zu Tausenden. 5000 sind erwähnt im Text. Wenn das nur Männer waren, dann sind es vielleicht 15.000. Dann sagt ihr, ach wo, das kann doch nicht sein. Aber wenn heute ein Event ist, Sport oder so, dann kommen doch Menschen zusammen, 20.000, 100.000, warum nicht 15.000? Für ein Event in der damaligen Zeit, das absolut top war. Und jetzt, der Tag ist vergangen, die Leute sind hungrig. Und dann sagt Jesus zu den Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen? Und der Text sagt, damit er sie prüft. Und dann fängt Philippus. Philippus fängt an zu kalkulieren. Naja, das geht doch nicht. Guck mal, wenn wir 200 Denare, nennt er diese Zahl, zusammenholen würden, dann könnten wir auch kaum diese Leute irgendwie ernähren. Das geht nicht, das ist zu viel. Sie rechnen, ne? Ein Jahresgehalt oder was auch immer würde nicht ausreichen und technisch auch nicht machbar. Aber nehmen wir das viele Brot her und das geht nicht. Und dann ist da Andreas. Er sieht einen Jungen und dieser Junge hat in seiner Tasche ein Sandwich. Fischchen und Brötchen. Woher weiß Andreas, dass dieser Junge da ist, dass er das hat in der Tasche? Es sind ja Tausende von Menschen. Stellt euch das vor. Weil er war nicht so ein Superman, der auftritt vor vielen und dann, was weiß ich, was vorführt. Ein ganz einfacher, der hat Menschen verstanden, hat Gesichter gelesen und er trat in Kontakt, wo es möglich war. Und was hat er gemacht? Wie auch zuvor, den Jungen gepackt und sagt, komm doch mit zu Jesus. Und als sie zu Jesus kommen, dann ist eins mehr als 5000 oder 15.000. Weil wenn Jesus das Brot in die Hände nimmt und die Fische und das bricht und segnet, dann wird aus wenig viel. Und es ist immer so. Gott braucht auch keine ganz besonderen und besonders begabten, er braucht Jünger. Menschen, die das Leben Jesus gewidmet haben, ohne Wenn und ohne Aber. Und dann entsteht da etwas. Und dann der dritte Text ist in Johannes 12. Es kommen Griechen, steht im Text, zu Jesus. Es kommen Griechen zu Jesus. Das sind keine wahren Griechen, das sind im Prinzip Judengriechen, die nach Jerusalem kamen, es war Fest, als Pilger, weil sie an Gott glaubten, an Jahwe. Aber sie lebten irgendwo in der Diaspora und sprachen Griechisch und haben die griechische Kultur übernommen, zum Teil auch die Namen. Andreas hatte ja auch einen griechischen Namen. Das heißt, dass die Familie auch ein Stück eine offene Familie war, aus der er kommt. Und diese Griechen wollen zu Jesus. Sie haben dieses Bedürfnis, ihr Lieben, jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Jesus. Wir können im Leben viel erreichen. Aber wenn wir nicht bei Jesus sind, wenn er uns nicht erfüllt, sind wir letztlich leer. Und diese Griechen kamen und wieder haben wir den Andreas da, der sie nimmt und zu Jesus führt. Hallo, kommt doch mit. Und sie kamen. Und dann hat Jesus da einige Sätze gesprochen über seinen Tod. Und dann kam die Stimme vom Himmel. Gott Vater selbst hat sich geäußert. Ja, ich verbinde das mit der Aktion des Andreas, dass Gott selbst gesprochen hat. Interessant. Und hier können wir das Ganze abschließen. Dass wir sagen, Jünger Jesu pflegen Liebesbeziehungen. Und zweitens, Jünger machen Jünger, das lehrt uns der Andreas. Und wenn wir sagen, Jünger machen Jünger, dann brauchen wir uns keine super Christen vorstellen. Ganz normale, einer davon war Andreas. Was hat er gemacht? Leute einfach zu Jesus geführt. Und vielleicht nicht die Massen, sondern einen. Aber aus einem wurden bei Petrus 3000 und viele tausend. Gott vermehrt das dann später. Ich kann mich erinnern, aus meiner Zeit in einem anderen Bezirk vor vielen Jahren, da hatte ich eine Gruppe von fünf Teenagern. Ich habe mit ihnen Taufunterricht gehabt. Ich habe sie für die Taufe vorbereitet. Und die meisten wurden getauft, sind aber nachher wieder weggegangen. Aber einer ist geblieben. Man könnte sagen, ja, war nicht viel in diesem Jahr, ne? Aber dieser eine ist ein Prediger geworden. Und dieser eine Prediger ist auch ein ganz begabter Prediger. Den würdet ihr auch kennen, aber ich erwähne ihn nicht. Und er hat so viele Menschen zu Jesus geführt. Bei Gott rechnen sich die Dinge anders. Ihr kennt doch aus dem Film Schindlers Liste, diese Szene mit dem Ring. Und dort ist der Satz aus der jüdischen Tradition, aus dem Talmud, irgendwo populär geworden. Und wie lautet er? Wenn jemand einen Menschen rettet, hat er die ganze Welt gerettet. Wenn man einen Menschen zu Jesus führt, ist das unwahrscheinlich viel. Das sind junge Menschen joggen gegangen an der Küste entlang. Und es hat sich etwas Seltsames ereignet. Da haben die Wellen Tausende und Tausende Seesterne an den Strand gespült. Und der eine Läufer, der ist stehen geblieben und hat versucht, sie zurückzuwerfen, ins tiefe Wasser zu schleudern, damit sie nicht umkommen. Und die anderen, die irgendwie an ihm vorbeigelaufen sind, einer hat ihn gefragt, warum machst du das denn? Siehst du denn, dass es an Tausenden und Tausenden sind? Das bringt keinen Sinn. Du kannst keinen Unterschied machen. Und dann meinte er, ja tatsächlich, das wird keinen Unterschied geben. Aber für diesen einen Stern wird es einen Unterschied geben. Es wird überleben. Lasst uns, liebe Geschwister, auch so sehen. Und Jünger sein, die Jünger machen. Im ersten Brief an die Gemeinde in Korinth meint Paulus, seht euch mal um. Es sind unter euch keine Philosophen und keine irgendwie hochkarätige Menschen aus der Gesellschaft, tatsächlich oder selten. Aber wenn wir das, was wir so haben, wie Andreas, Gott widmen, dann werden wir als Jünger machen. Und wenn wir eine Person zu Jesus führen, dann macht das den Unterschied für diese eine Person. Alles andere macht Gott. Amen.